Also, um etwas zu lernen, braucht es nicht nur einen klugen Kopf, ein guter Wille und ein stabiles Sitzleder, sondern es braucht dazu auch eine Persönlichkeit, begabte Persönlichkeit. Zum Beispiel Pythagoras. Dieser griechische Philosoph aus Samos, um der Gewaltherrschaft des Polykrates zu entgehen, floh er nach Süditalien. Und jeder Schüler unter uns weiß noch den Satz des Pythagoras. Ich möchte jetzt nicht abfragen, aber ich könnte ihn vielleicht noch zusammenbringen, auch wenn ich nichts damit anfangen könnte. Bei einem rechtwinkligen Dreieck ist der Flächeninhalt des Quadrates der Hypotenuse gleich der Summe der Flächeninhalte der Quadrate über den Katheten. Sehen Sie, so habe ich es gelernt. Dankeschön. Ja. Den Beifall habe ich gewartet. Jawohl, vielen Dank. Deshalb habe ich es ja gesagt. Bei dem kann man rechnen lernen. Oder es gibt zum Beispiel einen Albert Einstein. Übrigens war das ein Schwabe, bloß dass Sie das wissen. Der stammt aus Ulm. Alle großen Leute stammen aus Württemberg. Da denken manche. Und der Albert Einstein, der ging ja nach Bern zum Patentamt und musste dann nach USA emigrieren. Der hat die Relativitätstheorie erfunden. Die kann ich Ihnen nicht so schnell in wenigen Worten sagen. Dazu müsste ich einige Stunden haben, die ich auch nicht verstehe. Aber sehen Sie, bei dem kann man es denken lernen. Oder ich denke zum Beispiel an Persönlichkeit wie John Keynes, ein britischer Volkswirtschaftler aus Cambridge. Er war der Vater der Marktwirtschaft. Bei dem kann man den Handel lernen. Und hier nun? Hier nun Abraham. Abraham, der Sohn Terachs aus Ur, mit Frau und Neffe durchzog er das Land und im gesegneten Alter von 175 Jahren verstarb er. Was kann man eigentlich von ihm lernen? Historiker, die winken ab und die sprechen gerne von einer Mythengestalt. Und Kritiker, die schütteln den Kopf und sprechen von einem alten Kameltreiber. Und Zyniker, die reden von einem ganz undurchsichtigen Beduinenscheich. Paulus aber nennt ihn den Vater aller Glaubenden. Jakobus schreibt von ihm als dem Vorbild des Glaubens. Der Hebräerbrief setzt ihn auf die Ehrentafel der Glaubenden. Ein Blaise Pascal zum Beispiel hat seinen Namen aufgeschrieben und aufgehoben zwischen Tuch und Futter. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Was kann man von Abraham lernen? Wir wissen es. Man kann bei ihm Glauben lernen. Natürlich nicht wie eine mathematische Formel oder ein physikalische Erkenntnis. Glaube ist und bleibt im Letzten ein Geschenk, ein Wunder, über das wir nicht verfügen können. Aber es gibt elementare Kenntnisse, die sich jeder aneignen kann und sich jeder wieder aneignen soll. In Klammern, die Geschichtlichkeit wird heute von nur noch wenigen Forschern angezweifelt. Es gilt der Satz in einem modernen Kommentar zu dieser Stelle, man ist sich heute weithin einig, dass es sich bei diesem Patriarchen in der Tat um eine historische Einzelgestalt gehandelt hat. Klammer zu. Wir gehen also jetzt heute und in den nächsten Wochen nicht auf eine Hochschule, wo sich nur Intellektuelle behaupten können, die eine Reifeprüfung hinter sich haben. Manche meinen ja, im heutigen sogenannten interreligiösen, multireligiösen Gespräch, Dialog, könne man nur bestehen, wenn man theologisch und philosophisch vorgebildet sei. Ich halte nichts von diesen hochtrabenden Perlenspielen und Gedankenspielen. Wir gehen auch nicht auf die Fachschule, wo sich ein paar besonders interessierte Fanatiker nun weiterbilden oder fortbilden lassen wollen. Wir gehen auch nicht auf eine Hauptschule, wo man lesen und schreiben schon kann. Wir gehen in die Grundschule des Glaubens, die wir brauchen. Es geht um die Einübung des Glaubens, um das ABC. Denn wir brauchen heute wieder Grund unter den Füßen. Liebe Freunde, bei so viel Glaubenswirrwarr, wir leben in einer Zeit des vitalen Pantheismus. Man meinte, das sei schon längst vorbei. Pantheismus sagt, Gott ist ja überall. Er ist in allen Religionen. Er ist in allen Dingen. Er ist in der Schöpfung. Gott ist einfach überall. Das ist Pantheismus. Und ich finde nicht so schlecht den Aufkleber eines Gemeindegliedes, an dem ich immer meine Freude habe, der lest, der dort steht, wenn man seinen Gott im Wald sucht, soll man sich vom Oberförster beerdigen lassen. So ist's. Verstehen Sie? Bei diesem Wirrwarr, bei diesem Glaubenswirrwarr, bei dieser gegenwärtigen Glaubensunsicherheit, dass Millionen drauf hereinfallen, dass es doch stimmen könne, dieser Jesus sei verheiratet gewesen mit Maria Magdalena, habe sich scheiden lassen, in zweiter Ehe sei er eine Ehe eingegangen mit Lydia, der Purpurkrämerin. In Büchern verbreitet, ungeglaubt. Bei so viel Glaubensunsicherheit und bei so viel Glaubenslosigkeit, die wir heute treffen, müssen wir Grundschritte einüben. Und das wollen wir bei Abraham tun, immer wieder tun, auch wenn wir meinen, ihn längst zu kennen. Ich will mich dieser Übung gerne unterziehen und habe schon bei der Vorbereitung meine Freude daran gehabt. Also, erstes Kapitel, gehen lernen. Gehen lernen. 4 Schritte. Es hat mit unseren Ohren zu tun. Es hat mit unseren Händen zu tun. Es hat mit unseren Füßen zu tun. Und es hat mit unserem Mund zu tun. 1. Schritt. Ohren auf. Das Land, gleichsam das Schulgelände, in das wir uns begeben müssen, ist die syrisch-palästinensische Landbrücke. Wenn ich es Ihnen auf der Karte zeigen könnte, ein winziges Stück Land. Hieronymus, der ja im römischen Weltreich aufgewachsen ist, ein großartiger Denker und Schreiber, der schreibt einmal, ich schäme mich beinahe, die Größe des Landes anzugeben, von Israel, um nicht den Spott der Heiden herauszufordern. 70 Meter lang, das ist alles. Aber der Treffpunkt von 3 Kontinenten, kein abgelegenes Eck, sondern ein Zentrum zwischen den Meeren, ein Knotenpunkt der großen Handelsstraßen. Hier ereignete sich die Geschichte von Moria bis Golgatha. Und hier an dieser syrisch-palästinensischen Landbrücke wird sich auch einmal das Geschick dieser Welt entscheiden. Ein kleiner Hinweis in diesen Stunden drüben in New York. Wo gab es das jemals in der Geschichte, dass wegen einem kleinen Gazastreifen, wegen einer Stadt Jericho, wegen einer Teilautonomie, 3000 Persönlichkeiten sich vor den Fernsehkameras versammeln, um diese Unterschriftenaktion zu bestaunen. Wo gab es das jemals in der Geschichte? An dieser Ecke wird sich das Geschick auch unserer Welt entscheiden. Ausgangspunkt: Ur. Ur liegt im Irak. Diese Stadt wurde wieder ausgebuddelt und dort fand man Terrassentürme und man wusste, wie sie heißen. Es waren die Zirkurate und die Menschen damals stiegen auf diese Türme hinauf, schauten in den Himmel. Es waren Sterngucker, es waren Mondanbeter. Und dort gab es auch einen Mann, und so viel können wir aus diesen Schriften erheben, gab es einen Mann namens Terach, der aus welchen Gründen auch immer, die ja nicht angegeben sind, mit seiner Sippe Richtung Süden zog, um in das Land Kanaan zu kommen, dieses Land zu erreichen. Warum nun dieser Terach auf halber Strecke von Ur nach Kanaan plötzlich sitzen blieb, in Haran sein Rundzelt aufbaute und dort nun lebte, aus welchem Grund, wissen wir überhaupt nicht. Also, Haran, die neue Heimat, dort stand dieses Zelt. Pfarrer Terach, dann der Sohn Abraham, der Neffe Lot, Sarai, die Frau von Abraham, Das ist alles. Und dann starb dieser Terach. Und dann war übrig ein Zelt und ein Grab mehr nicht. Das ist alles. Stellen Sie sich vor, dort in einem abgelegenen Winkel, an einem Ort, an einer Oase, steht ein Zelt und daneben ein Grab. Das ist alles. Dort beginnt die Geschichte, die wir heute noch studieren. Und dort an diesem Platz, dort in Haran, an jenem Zelt und jenem Grab, dort auf einmal heißt es Ohren auf. Ich war, die damals haben es auch so gemacht, wie wir es gerne machen. Wir machen die Augen auf immer zuerst. Wir machen die Augen auf. Wir schauen hinauf, wie die damals, jetzt wieder, was sagen die Sterne, unter welchem Sternzeichen bin ich geboren, was sagen die Geister, wir schauen hinauf, ängstvoll. Oder wir schauen herum in dieser Welt. Was geht in dieser Welt vor? Was haben diese Grausamkeiten? Was haben diese Erschütterungen? Was haben diese Sensationen? Was haben die uns heute eigentlich zu sagen? Was kommt auf uns zu? Wir schauen ängstlich herum. Oder wir schauen hinunter und suchen das Göttliche in uns selber. Wir schauen in uns hinein. Ist nicht doch irgendwo eine goldene Kugel, ein goldener Kern, eine Behausung des goldenen Gottes zu finden? Wir schauen hinauf, schauen herum, schauen in uns hinein. Aber Jahwe gab diesen Leuten kein Bild. Jahwe gibt kein Bild, sondern er gab ihm ein Wort. Jahwe sprach. Das ist das Erste, so wie bei einer Einschulung. Je älter man wird, je mehr erinnert man sich an die früheren Tage. Und am letzten Lebenstag denkt man immer noch an den ersten Schultag. Damals noch. Mit einem herrlichen Schulranzen, mit einer wunderbaren Schiefertafel, frisch gebürstet von der Mutter, und eine Schiefer, und dann ein Griffelkasten, in dem so klepperte, und außen ein Schwamm, der nass sein sollte, wenn man daran dachte. Sehen Sie, und auch die erste Lehrerin vergesse ich nicht. Sie hat damals Frau Walz geheißen. Ach, das war der richtige Name für diese Lehrerin. Wirklich rund und fröhlich, so wie eine Dampfwalze. Das war der erste Tag. Und was hat sie zuerst, was hat sie am allerersten mit uns getan? Sie hat uns kein Bild gezeigt, sie hat uns nicht herumschauen lassen, sie hat mit uns geredet. Das war das Erste. Die Frau Walz sprach mit uns. Gottes Erstes in der Schule ist, er spricht mit uns. Schon dass Gott sprach, ist ein Wunder nach all dem Vorhergegangenen. Da war der Sündenfall, da war der Brudermord, Abel und Kain, da war der Turmbau zu Babel, das große Schweigen über der Heilsgeschichte, die zur Unheilsgeschichte ausgeufert war, grässliche Stille über der mit Blut besudelten göttlichen Welt. Und Gott sprach. Er schwieg seine Schöpfung nicht tot, sondern er schlug ein neues Kapitel der Geschichte auf. Jahwe sprach, so wie 1. Mose 1, er sprach, es werde Licht. Jahwe sprach zu Abraham, zu Jakob, zu Isaac, zu David, er sprach zu Jesaja, er sprach, ja, dann wurde das Wort Fleisch und Gott spricht jetzt in Jesus Christus. Es gibt in der Welt keinen Anfang, nichts Neues ohne das Sprechen Gottes. Er ist nicht stumm, er spricht im Wort. Überall, wo sein Wort aufgeschlagen wird, ist der Sprechsaal Gottes. Sehen Sie, auch wenn Sie in Ihrem Leben Neues erwarten, und wer erwartet nicht irgendetwas Neues? Wir warten auf eine Sache, die anders werden könnte, anders werden müsste. Wir warten vielleicht auf eine Heilung einer Krankheit. Wir warten vielleicht auf ein kosmisches Ereignis, das diese alte Erde in einen neuen Äon verwandeln könnte und die endlich unsere ganze Last wegnehmen könnte. Wer auf eine Sache wartet, der soll hier wieder hören. Gott bringt nicht zuerst eine Sache, sondern Gott bringt sein Wort. Und wenn Sie dieses Wort in Ihrem Leben wieder hören, und wenn Sie dieses Leben, wenn Sie dieses Wort in Ihrem Leben aufnehmen, und wenn Ihnen die Ohren aufgehen für dieses lebendig machende Wort, dann geschieht etwas Neues in Ihrem Leben, egal in welchem Alter Sie stehen. Jahwe sprach zu Abraham, du aber gehe, es heißt wörtlich, du aber gehe für dich allein. Das Gleiche steht noch einmal 1. Mose 22, als er seinen Sohn opfern soll. Du aber gehe für dich allein. Er soll sich mit niemandem befragen, er soll nicht nachschauen, er soll einfach allein seines Weges gehen. Liebe Freunde, ich sehe dort wieder dieses Zelt und ich sehe diesen Abraham dort sitzen in seinem Alter und dann sehe ich den Kampf, der bei ihm ausgefochten wird. Und er sagt, aber Herr, das ist doch hier meine Heimat geworden. Hier habe ich doch meine Wurzeln geschlagen. Und Jahwe sagt, gehe aus deinem Vaterland für dich allein. Aber Herr, hier ist doch meine Sippschaft. Hier sind doch meine Kinder, die ich erwarte. Hier sollen sie sein. Hier sind doch die Verwandten von mir. Gehe aus deiner Sippschaft ganz für dich allein. Aber Herr, das ist doch mein ganzes Sein, in dem ich lebe und webe. Und Gott sagt, gehe heraus, alles was Halt gibt, sozial, wirtschaftlich, religiös, soll er hinter sich lassen. Wir denken ja immer, man könnte beides verbinden. Gott und das Vaterland, Gott und die Verwandtschaft, Gott und das eigene Heim, Gott und. Jeder wünscht sich so einen Überziehergott, der unseren ganzen Krempel mit seiner Güte überzieht, aber Gott ruft aus der Sicherheit heraus in die Ungewissheit hinein, in ein Land, das ich dir zeigen will. Sehen Sie, Gott kommt nicht, stellt ein Tischchen auf, legt eine Kennkarte drauf und sagt, so Abraham, jetzt schau doch mal her. Jetzt guck mal genau hier, ist die rot gestrichelte Linie bis hinunter nach Kanaan und du gehst jetzt immer diesen Kreuzchen nach, so wie auf dem Alpvereinsweg, bis du ans Ziel kommst. Er kriegt keine Landkarte. Er kriegt nur dieses Wort ins Dunkle und ins Ungewisse hinein soll er Schritte tun. Ich will dir's zeigen, das genügt. Calvin hat gesagt, er muss gehen wie eine Feder, die in die Luft geworfen wird. Er weiß nicht wohin. Du aber gehe für dich allein heraus aus allen Sicherheiten hinein in das alleinige Gottvertrauen. Noch einmal, wir denken doch, Glaube sei eine lebenserleichternde Sache. Daheim läuft's besser, im Geschäft geht's besser, mit der Krankheit wird's besser. Liebe Freunde, mit dem Glauben geht's nicht besser, sondern mit dem Glauben gehen wir besser. Das ist der Unterschied. Es ist nicht wahr, dass mit dem Glauben es besser geht, sondern mit dem Glauben gehen wir besser. Heraus aus einer ganz dunklen Partnerschaft. Heraus aus ganz falschen Sicherheiten. Heraus vielleicht aus einer Freundschaft, die ich nicht loslassen will. Du aber gehe für dich allein. Und dann fühlt man sich wie eine Feder in die Luft geworfen. Nur eines. Diese Feder treibt nicht in den Stürmen und Wettern dieser Zeit, sondern die fliegt in Gottes Geist in die Richtung, in der Gott will. Ohren auf und Hände auf. So, der zweite Schritt. So wie eine Mutter ein kleines Kind an der Hand nimmt und damit dessen Hand mit ihrer Hand ganz füllt. So schickt Gott nicht los, sondern er nimmt die Hand des Glaubenden und füllt sie ganz mit seiner Hand, sprich seinen Segen. Er lässt keinen ohne seinen Segen ziehen und er setzt deshalb gleich zu Beginn einen siebenfachen Segenswunsch. Dieser siebenfache Segenswunsch nachzulesen in diesen Versen, den kann man zusammenfassen in vier für uns verständliche Segenswünsche. Erstens, habe keine Angst vor morgen. Er hat Angst. Und er sagt, habe keine Angst vor morgen, ich bin dein Schutz. Und wenn Sie an seinen Herrn gehen, wenn sie diesen ersten Schritt des Glaubens tun, dann gilt es ihnen. Keine Angst vor morgen, egal was sein wird. Ich bin dein Schutz, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Er hält. Das ist eine, keine Angst vor morgen. Zweitens, hab keine Komplexe vor morgen. Du könntest eine ganz kleine Nummer sein. Ich will deinen Namen groß machen. Der Kurt Stenzel, ein junger Christ, ein bedeutender Sportler, der überraschend hier beim Weltmeisterschaftslauf den 12. Platz belegt hat, obwohl er es nie gedacht hatte, der übrigens am Sonntagabend beim Jugendgottesdienst hier kommen wird und auch ein Zeugnis geben, der erzählte mir nach seinem Lauf, wie das gewesen sei, als plötzlich nicht nur die ersten drei Namen auf der großen Tafel im Gottlieb-Daimler-Stapel aufgetaucht seien, sondern die ersten 15 oder 18 Namen aufgetaucht seien. Und dann Nummer 12 sei gestanden, Kurt Stenzel. Und dann sagte er, ich meinte, ich hebe ab. Ja? Ich hebe ab im Gottlieb-Daimler-Stadion, wenn als 12 Kurt Stenzel steht. Ich hebe ab. Liebe Freunde, wenn er sagt, ich will deinen Namen groß machen, dann erscheint ihr Name nicht nur im Gottlieb-Daimler-Stadion auf einer Tafel, die gleich wieder verlöscht, sondern dann erscheint ihr Name im Buch des Lebens. Ich will deinen Namen groß machen. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Und drittens, hab keine Sorgen vor morgen, dass dein Leben umsonst gelebt wäre. Du wirst ein Segen für andere sein. Auch wenn du es nicht siehst, dass du da bist, wird ein Segen für einen anderen sein. Eine Zusage. Sie sind nicht umsonst, sie sind nicht allein, sie sind nicht unnütz auf dieser Welt. Du wirst ein Segen für einen anderen sein. Das ist die dritte Zusage. Und viertens, hab keine Beschwernisse vor morgen, weil sie dich am liebsten verfluchen möchten. Ich nehme deine Sache in meine Hand. Das ist Gottes Segenszusage. Deshalb Hände auf für diesen Segen. Drittens, Füße, auf die Füße. Sehen Sie noch einmal an dieses Zelt. Dort sitzt nun dieser Abraham. Und er schaut hinauf und da ist vielleicht ein Olivenbaum. Und er denkt, naja, früher, als ich noch ein junger Mensch war, da kletterte ich hinauf, da holte ich die Oliven da oben runter. Da konnte man noch hinauf, aber jetzt ist eben das Alter gekommen und jetzt ist der Feierabend. Man wird eben älter. Und Gott sagt, auf die Füße. Und dann schaut er hinunter auf die Füße. Mann, wie sehen die Füße aus, wenn man 75 Jahre ist? Die Venen und die Arthrose und der Ischias. Füße, die morgens schwer wieder in Gang zu bringen sind und die dann schließlich überhaupt nicht mehr tun. 75 Jahre, schaut auf die Füße. Und Gott sagt, auf die Füße. Freunde, dieses Schauen kennen wir ja auch. Ich bin zu alt, bin zu verbraucht, bin zu nichts mehr tauglich und zu nichts mehr nütze. Und Gott sagt, auf die Füße. Gott kennt keine Pensionsgrenze. Auch Spätberufene mit 80 sind tüchtig für seinen Dienst. Er kennt kein Lebensalter. Jedes Alter, das jüngste oder das älteste, ist das richtige Alter. Kindlich oder hochbetagt. Er ruft auf die Füße. Liebe Freunde, für seine Verheißungen sind Sie nie zu spät dran. Da sind Sie jetzt noch gerade richtig gekommen. Stumm gehorcht Abraham, ein wunderbarer Zug ungebedingten Gehorsams gegenüber einer Verheißung, deren Vollgewicht er nicht ahnen kann, schreibt ein Ausleger. Glaube und Gehorsam sind eineige Zwillinge. Und da zog Abraham aus und Luther schreibt, der Glaube hat scharfe Augen, dass er im Dunkeln sehen kann. Jeden Tag sieht er nicht die Wegstrecke, sieht er nicht den Weg, aber er sieht die Wegstrecke, die er gehen muss. Stück um Stück wird sie ihm aufgeschlossen. Glaube und Gehorsam gehören zusammen, so wie Glaube und Erkennen auch zusammengehören. Wer sich auf die Füße macht, braucht sich um den Weg nicht zu sorgen. Wissen Sie, wer sich auf die Füße macht im Glauben, braucht sich um den Weg nicht zu sorgen. Und wenn Sie aufstehen und dann nach Hause gehen und nicht wissen, wie Ihr Weg morgen denn aussieht, wie es denn weitergeht in Ihrer Familie, dafür brauchen Sie nicht zu sorgen. Und wenn Gemeindeglieder, so wie heute, ins Krankenhaus gekommen sind und wir fragen, wie geht's denn weiter jetzt? Wie geht's denn weiter? Dieser Gedanke ist nicht Ihr Geschäft. Und selbst beim letzten Augenblick, wenn wir nicht wissen, wohin denn jetzt schlussendlich der Weg geht, er wird uns die Augen öffnen und uns leiten. Wer sich auf die Füße macht des Glaubens, braucht sich um den Weg nicht zu sorgen. Weiß ich den Weg auch nicht. Und ich weiß ihn nicht, auch nicht für mein Leben. Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Auf die Füße, Freunde. Und letztens, Mund auf. Mund auf, das Schluss. Dieser Abraham, er wandert. Heimatlos, rechtlos, fast so wie ein Zigeuner. Und dann werden zwei Stationen hier angegeben, Sichem und Bethel. Und dann heißt es hier immer, er baute. Natürlich baute er. Was sollte er auch tun? Er findet dort kein Hotel vor, er findet dort keine Unterkunft vor, kein Asylantenheim. Nein, er findet dort überhaupt nichts vor. Das ist eine Quelle. Er muss ja bauen. Natürlich baute er einen Stall für sein Vieh, das er mitgenommen hat. Er braucht ein Dach für seine Frau. Und er braucht einfach allerhand. Ist doch klar, wenn man sich dort niederlässt, braucht man irgendetwas, wo man bleiben kann. Er muss ja bauen. Aber was baut er denn? Und hier steht interessanterweise, er baute dort einen Altar dem Herrn. Dieses Wort Altar hat eine doppelte Bedeutung. Er baute praktisch ein doppeltes in einem. Nämlich, es ist einmal ein Opferstein und es ist zweitens ein Denkstein. Einmal ein Opferstein, das heißt, dort feierte er Gottesdienst. Jeder Dienst, der nicht im Gottesdienst seinen Anfang hat, ist zum Scheitern verurteilt. Das ist der Basisdienst, aus dem sich alle anderen Dienste ergeben. Er hat an diesem Opferstein seinen Mund aufgemacht und er hat all das hinaufgegeben, was ihn beschwert hat. Und welcher Packen war das auf seinem Rücken? Und dort hat sich über ihm der Himmel geöffnet und er bekam wieder Weisung für die nächsten Schritte. Jeden Weg, den Sie auch gehen, dürfen Sie nicht ohne dieses Bauwerk lassen. Auch Sie müssen diesen Altar bauen. Es braucht den Opferstein. Es braucht den Stein an Ihrem Wege, an dem Sie niederfallen und Ihren Mund aufmachen und all das hinaufgeben, was Sie bedrängt. Der Opferstein. Und das Zweite, nämlich den Denkstein. Das heißt, er ruft den Namen des Herrn aus. Er ruft nicht nur den Namen des Herrn an, sondern er ruft auch den Namen des Herrn aus. Abraham machte den Namen Jahwes im fremden Lande bekannt. Calvin schreibt, Abraham war unermüdlich, seinem Gott zu dienen. Wohin er kam, bezeugte er seinen Glauben. Das ist Aufgabe genug für die nächste Woche. Wohin er auch kam und wohin ich komme, bezeuge ich meinen Glauben. Durch Wort und durch Tat. Eine Aufgabe, eine Riesenaufgabe, den Denkstein zu bilden. Wissen Sie, Ihr Schreibtisch im Büro, ein Denkstein. Ihre Drehbank, ein Denkstein. Ihre Küche, wo die Kinder kommen und essen wollen, ein Denkstein. Herr, mache aus meiner Wohnung, aus meinem Arbeitsplatz ein Denkstein, das den Leuten zu denken gibt. Ohne diesen Herrn kann ich nicht auf dem Weg gehen und diesem Weg bleiben. Andern muss es zu denken geben. Jahwe, mein Herr, mein Gott, der mag mich, der ruft mich und er führt mich auf dem unbekannten Weg, doch auf dem unbekannten Weg, aber zum bekannten und rechten Ziel. Amen. Lassen Sie uns beten. Vater, es ist vieles fast zu steil für uns. Und wir hören es, aber wir können es eben so nicht richtig glauben. Aber das kannst du tun. Du kannst diese großen Worte uns als kleine Münze mitgeben, mit der wir auch dann bezahlen können. Ordne du unseren Weg. Du weißt, wo jetzt hingeht. Lass uns nicht wie die Väter abtreiben, sondern durch deinen Geist dorthin treiben, wo du uns haben willst. Begleite jeden. Grüße unsere Kranken, zu Hause, in den Altenheimen und Krankenhäusern. Segne uns mit selgem Sterben und mach uns zu Himmelserben. Amen.